Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias.
Andreas, wir haben gerade nachgeguckt und haben festgestellt, auf unserer alten Seite gibt es die Folge noch gar nicht. Sie gibt es nur auf der neuen. In der Folge 237 haben wir mal über die Open Logistics Foundation berichtet und haben in dieser Folge auch einen kleinen Aufruf gestartet. Wer dazu mehr weiß, kann sich gerne bei uns melden. Und siehe da, es haben sich zwei Personen gemeldet, die von der Open Logistics Foundation sind. Und ich freue mich sehr, dass sie heute Abend hier sind. Und ich begrüße ganz herzlich einerseits Carina Tüllmann. Guten Abend.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und der zweite Gast, Andreas Nettsträter. Guten Abend, Andreas.
Hi zusammen, hallo.
Jetzt haben wir zweimal Andreas im Podcast, aber das schaffen wir. Ihr seid bei der Open Logistics Foundation, habt damit ein bisschen was zu tun und wollt uns heute Abend einen besseren Überblick geben, als wir vielleicht den Einstieg geschaffen haben. Vielleicht mögt ihr zum Einstieg euch einmal kurz vorstellen und Carina, vielleicht magst du anfangen.
Ja, gerne. Carina Tüllmann, ich bin Teil des Managementteams der Open Logistics Foundation, seit Anfang an mit dabei und in Summe schon 14 Jahre in der Logistik unterwegs und vom ersten Tag an totaler Fan der Stiftung und nach wie vor mit Herzblut dabei.
Genau, ich bin dann die Ergänzung zu Carina, der zweite aus der Geschäftsleitung. Wir haben uns das ganz gut aufgeteilt, glaube ich. Ich bin eher für die technischen Themen da. Carina ist eher für die Community- und Kommunikationsthemen da. Und deswegen glauben wir, dass wir heute einen ganz guten Überblick geben. Und ich würde auch nicht sagen, dass das irgendwie eine Berichtigung eurer letzten Folge ist, sondern hoffentlich eine gute Ergänzung, wo wir uns ein paar spannende Themen angucken können.
Vor allem eine kompetente Ergänzung. Wir haben uns das ja so etwas zusammengefriemelt aus dem, was man im Internet halt eben gefunden hat. Ich glaube, wir haben es auch ganz gut auf den Kopf getroffen. Aber nichtsdestotrotz seid ihr da deutlich tiefer in den Themen und könnt da mehr zu beitragen. Fangen wir einfach mal mit dir an, Carina. Was magst du uns vielleicht nochmal erklären, was genau die Open Logistics Foundation ist und wie sie organisiert ist?
Ja, tatsächlich ist die Open Logistics Foundation noch relativ jung. Sie wurde gegründet im Oktober 2021, also vor ziemlich genau 3 Jahren, von Renus, Daxa, Schenker und dem Duisport, sozusagen auf Initiative des Fraunhofer IML hin, in Person von Michael ten Hompel. Und letztendlich war der Auslöser des Ganzen, dass man einfach gemerkt hat, dass es viele Themen innerhalb der Logistik gibt, wo man sich nicht voneinander unterscheidet. Wir würden mal sagen, so 80-90% sind sogenannte Commodities. Das heißt, ja, es macht jeder gleich, das ist nichts, womit ich Geld verdiene, sondern diese 10-20% sind das, was mich besonders macht. Und diese Idee keimte auf, dass es doch wahnsinnig effizient ist, in diesem Commodity-Layer zusammenzuarbeiten, um letztendlich mehr Ressourcen frei zu haben, um sich um die eigenen Kernkompetenzen zu kümmern und diese zu vermarkten. Und die Zeit war einfach reif für so einen Gedanken. Und es ist ganz toll, dass diese 4 Unternehmen vorangegangen sind und gesagt haben, wir gründen eine Stiftung, was auch mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden ist und ein starkes Commitment in die Branche hineinsendet. Das haben die 4 gemacht, verbunden mit einem Förderverein, der mittlerweile, das nehme ich schon mal an der spannenden Infos vorweg, 39 Mitglieder zählt. Platz 40 ist frei, gerade ist die Frage, wer das Rennen macht um diesen Platz. Und ja, wir sind auf gutem Kurs, wir konnten schon viele in der Branche überzeugen, nicht nur in Deutschland, ja, das ist oft so dieses Bild. Die Gründer kommen aus Deutschland, aber sind keine deutsche Initiative, sondern haben deutsche Wurzeln und haben mittlerweile erfreulicherweise auch viele internationale Mitglieder mit dabei.
Genau, und ich glaube, als Ergänzung ist so der Punkt, warum eigentlich eine Stiftung? Das ist so meistens die nächste Frage, die immer kommt. Und ich glaube, das ist auch eine spannende Überlegung, die dahinter stand. Es wurde nach einer Organisationsform gesucht, die übernahmesicher ist. Das heißt, die nicht jemandem gehört oder ne, die Gesellschafter hat oder an jemanden Anteile abgibt und die auch nicht von außen, egal mit wie viel Geld jemand käme, übernommen werden kann. Das war denen und ist auch vielen der neuen Partner und den Gründern war das besonders wichtig. Vielen der neuen Partner ist es auch wichtig. dass wenn man einfach sagt, ich will tatsächlich in Open Source was machen, dann will ich auch sicherstellen, dass das nächste Jahr, die nächsten 5, die nächsten 10 Jahre Open Source bleibt. Und nicht, dass irgendwer, wer immer, ne, dieses ominöse Konstrukt sein könnte, kommt und sagt, wir kaufen das jetzt und alles, was bisher Open Source war, ist ab morgen unter einer anderen Lizenz nur noch gegen Geld verfügbar. Und da ist die Stiftung nach Aussage unserer Anwälte, nach den Gesellschaftsrechtlern, die uns dabei geholfen haben, diese Form zu finden, wohl mit Abstand das Sicherste, eben weil es keine Strukturen nach außen gibt. Die Stiftung kennt nur sich und die Satzung. Und auch unsere Gründungsunternehmen haben quasi keine formalen irgendwie Fäden mehr in die Stiftung. Natürlich sind sie bei uns im Vorstand tätig, aber es ist nicht so, dass irgendwie die Gründer mehr Rechte hätten als die anderen Partner. Das ist einfach nicht so. Die haben einfach so, wie Karina sagte, den Stein ins Rollen gebracht. Die waren halt die, die gesagt haben, irgendwer muss den ersten Schritt machen. Wir machen es jetzt. Und daraus ist quasi dann diese Idee der Stiftung und dann auch später die Umsetzung der Stiftung entstanden.
Was auch erklärt, warum sozusagen nach außen immer diese Marke Open Logistics Foundation strahlt und nicht auf den einzelnen Themen, die wir bearbeiten, immer der Stempel von einer Firma sitzt oder zwei Firmen, weil gerade diese Neutralität, die wir bieten, das ist, was Kooperation letztendlich ermöglicht, ja, und was diese Governance auch so stark und auch so nachhaltig macht.
Also man hat sich ganz viel Gedanken gemacht, wie man das aufsetzt, damit es die Unabhängigkeit bewahrt. Andreas, das Thema Open Source, also jeder hatte schon mal Berührung gehabt mit dem Begriff. Vielleicht hat man Linux auf dem PC oder man hat mal Open Office verwendet oder man kennt Wikipedia. Na, so in die Richtung würde ich es auch schieben für jemanden, der sonst gar keine Berührung hat. Aber kannst du das vielleicht nochmal erklären, was steckt hinter dem Open Source Gedanken? Weil das strahlt ja ganz stark in diesen Unabhängigkeitsgedanken auch rein. Und wie funktioniert Open Source dann so, dass auch was bei rauskommt? Das ist, glaube ich, auch ganz spannend.
Genau, sehr gerne. Also ich glaube, mit Linux hat, ich würde fast behaupten, jeder, der heute in der Welt lebt, was zu tun, weil natürlich auch so ein Android auf den Smartphones ein Open-Source-Betriebssystem ist, das iOS auf einem iPhone basiert auf einem Linux-Kernel, der Open-Source ist. Das heißt, ich glaube, es ist quasi heute unmöglich, Open Source zu vermeiden oder nichts damit zu tun haben. Ich glaube, auch viele der aktuellen Entwicklungen, die so in aller Welt passieren, sind nur möglich, weil es Open Source gibt. Siehe AI und Google veröffentlicht so gut wie alle AI-Tools als Open Source. Das machen sie nicht, weil sie irgendwie altruistisch sind, sondern weil sie sich dann natürlich besondere Vorteile von versprechen. Und von daher glaube ich, dass Open Source schon lange eigentlich alles durchdrungen hat. Wir hatten letztens einen ganz, ganz interessanten Kollegen von der Harvard Business School auf einer Veranstaltung, der einen Paper geschrieben hat zu, was ist eigentlich der Wert von Open Source, weil es ja immer heißt, Open Source kostet nichts, aber trotzdem hat es ja einen Wert für die Gesellschaft oder für die Industrie. Und da bei dieser Untersuchung der Harvard Business School kam raus, dass Software 3,5 Mal so teuer sein müsste, wenn es nicht so viel Open Source gäbe. Was quasi diesen Faktor, der dahinter steht, eigentlich zeigt. Und das Spannende ist, natürlich kann man das nicht eins zu eins übertragen, aber wenn man sich jetzt davon anschaut und wir fragen jedes Unternehmen und die Unternehmen fragen inzwischen auch ihre IT-Dienstleister, wie viel Open Source setzt ihr eigentlich ein? Dann kommt immer raus, ja, ganz viel, 80, 90%. Und wie viel davon ist logistikspezifisch? Und dann kommt meistens die Null. Und wenn man jetzt diesen Faktor von den 3,5, der generell gilt, auf die Logistik überträgt, ne, wie gesagt, 1:1 wird das nicht funktionieren, aber sieht man, dass da enorme Einsparungspotenziale sind, wenn man einfach, wie Karina es in der Einleitung gesagt hat, auf dieser Commodity-Ebene zusammenarbeitet, eben nicht zum 100. Mal das Rad neu erfindet. Und da sind wir bei Open Source. Jeder, der heute Software entwickelt, sucht erstmal, gibt es für das Problem, was ich lösen will, nicht eigentlich schon eine Bibliothek, wo jemand das Problem gelöst hat. Am besten eine aktive Community. Je mehr Leute es benutzen, desto besser, desto sicherer kann ich sein, dass es eine gute Lösung ist. Und das ist das, was wir für die Logistik erreichen wollen. So typische Anwendungsfälle in diesen Open-Source-Gedanken übertragen, also Dinge, mit denen ich sowieso kein Geld verdiene, die mich nicht gegenüber einem Kunden differenzieren, die machen wir lieber zusammen, sorgen dafür, dass das, was dabei rauskommt, deutlich stabiler läuft, günstiger in der Erstellung ist und wahrscheinlich auch langlebiger ist, weil es einfach auch eine größere Akzeptanz hat, weil es eben keine Einzellösung von einem Anbieter ist, sondern was aus einer Community kommt und von der Community getragen wird.
Okay, als wir im Vorgespräch zu der Folge waren, haben wir so ein bisschen fast erkannt, dass das, was wir gemacht haben mit der ersten Folge hier im Podcast, so fast ein bisschen Open Source ist. Wir haben nämlich einfach mal losgelegt und was gebaut und dann habt ihr erklärt, ja, eigentlich funktioniert es zwischen den Logistikern, die ja dann auch ihre IT-Abteilung in die Open Logistics Foundation entsenden und die dort an Software arbeiten, ähnlich. Wenn du ein Anliegen zu einem Thema hast, dann kümmerst du dich drum. So kann man sagen, haben wir die erste Folge gemacht und dann war euer Anliegen, ey, wir wollen da noch mehr zu erzählen, also müssen wir auch was einbringen. Und so entsteht so ein positiver Motivationscircle, kann man sagen, der dazu führt, dass das Ergebnis sehr gut wird. Ist das in der Softwareentwicklung auch auf dem Prinzip oder wie organisiert sich das Team, damit dort am Ende eine Software für Logistiker rauskommt, die auch genutzt werden kann?
Die Idee ist definitiv so. Also wir haben ein Anliegen, jemand anders hat es schon angesprochen, dann tun wir uns doch besser mit denen zusammen und bauen darauf auf. Also ich glaube, es ist immer besser, nicht alles neu zu erfinden und von Grund auf neu zu machen, sondern sich umzuschauen, was gibt es da eigentlich schon und kann man darauf aufbauen und es irgendwie gemeinsam verbessern. Das ist definitiv so im Mittelpunkt von allem, was wir tun. Die Idee, wie wir das quasi versuchen, in der Stiftung umzusetzen, ist tatsächlich, dass wir deutlich vor der Softwareentwicklung schon mit genau diesem Gedankenmodell anfangen. Bei uns heißt das so ein bisschen der Ideation-Prozess. Übersetzt sind das so die Sachen, die nicht gut funktionieren. Formulieren wir es mal so. Und da fragen wir natürlich unsere Mitglieder, was funktioniert bei euch nicht gut? Und ganz häufig gibt es Themen, die funktionieren seit gefühlt 10 Jahren nicht gut. Und ganz häufig ist die Antwort, das liegt nicht an dem Unternehmen oder an den Entwicklern, die das versuchen umzusetzen, sondern das ist ein Problem, das ich nur gemeinsam lösen kann. Und solange wie jeder es einzeln versucht, wird es halt keine Lösung geben. Und das sind genauso die Punkte, wo wir versuchen, an diese Themen ranzukommen. Wir machen zum Beispiel einmal im Monat, jetzt im November wird der nächste für die Mitglieder sein, so ein Ideation-Workshop, wo wirklich die Leute aus den Unternehmen, und das sind alle möglichen Ebenen aus den Unternehmen, das sind wirklich die Leute, die operativ an diesen Systemen arbeiten und die es jeden Tag stört, dass es eben nicht optimal läuft. Die haben eine ganz andere persönliche Motivation, auch dafür eine Lösung zu finden, als jemand, der das aus einer übergeordneten Ebene betrachtet. Und die kommen dann tatsächlich zusammen, legen Themen auf den Tisch und ich glaube, auch da haben wir es geschafft, so eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie sich trauen, offen zu sagen, was bei ihnen nicht so gut klappt. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Und das Spannende dabei ist, als Beobachtung, wir hatten noch kein Thema, wo nicht mindestens ein anderer gesagt hat, ja genau, das klappt bei mir auch nicht. Und dass die beiden sich gefunden haben, war für beide schon mal eine große Erleichterung. Ich bin nicht der Einzige, der dieses Problem hat, sondern es liegt nicht an mir. Es gibt da noch andere, die kämpfen an derselben Front. Und dann sind wir genau bei diesem sich verstärkenden positiven Effekt. Es gibt so eine kleine Gruppe von Leuten, die sagen, wir teilen uns das Problem. Und dann kommen die sehr schnell inhaltlich in die Diskussion, okay, wie könnte denn eine Lösung aussehen? Denn das ist quasi dieser zweite Schritt. Schritt 1, wir versuchen, die Themen zu finden. Schritt 2 ist, wir versuchen, von diesen Themen auf eine mögliche Lösung zu kommen und vor allem es auch auf diesen Commodity-Bereich einzuschränken. Also wirklich zu unterscheiden, ist es was Marktdifferenzierendes, was besser jeder individuell macht, ne? Da können und wollen wir uns gar nicht einmischen. Oder sind das Bereiche, die man eigentlich nur gemeinsam angehen kann? Und wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir quasi, jetzt werden wir sehr formal, gehen wir quasi über und gründen eine sogenannte Working Group. Das sind so die Themen, an denen wir wirklich aktuell arbeiten. Und dafür muss es, und da achten wir auch sehr drauf, und das sind dann auch nicht nur Carina und ich und unsere Kolleginnen, die da drauf achten, sondern da haben wir quasi dann auch Gremien aus den Unternehmen, die das begutachten, damit es einfach auch nicht nur unsere Entscheidung ist, was jetzt gemacht werden sollte und was nicht, ist quasi das Problemverständnis klar. Ist das vor allem allgemein klar? Das ist ja auch der Punkt, das haben wir auch gelernt, wenn zwei Leute im Raum Yard-Management sagen, kann man sicher sein, dass sie nicht dasselbe meinen. Das heißt, alleine dieser Punkt, diese Begriffsdefinition, was ist wirklich das konkrete Problem und haben alle dieselbe Sicht auf dieses Problem? Das ist ein längerer Prozess. Wenn wir das haben und eine Idee für eine Lösung haben, dann suchen wir quasi noch mindestens ein Industrieunternehmen, das sich dafür den Hut aufsetzen will. Und Hut aufsetzen heißt hier nicht, der Bestimmer zu sein, sondern quasi, ich sag mal, eher so eine Moderatorenrolle, die inhaltliche Leitung zu übernehmen. Wir brauchen halt Experten, das sind Carina und ich leider nicht in allen Bereichen. Heißt, wir brauchen da Verstärkung von den Industrieunternehmen, die sich bereit erklären, okay, das ist ein Thema, das interessiert mich so stark, ich gehe da in den Lead und ich treibe jetzt dieses Thema voran. Und wenn wir das geschaffen haben, dann sind wir schon ganz, ganz weit. Also dann haben wir schon wirklich viel erreicht. Und dann geht es wirklich in die Überlegung, okay, was muss jetzt softwaretechnisch passieren? Und da versuchen wir, je nach Working Group, so ein bisschen so einen agilen Ansatz mit Product Ownern, das sind dann eher die logistischen Experten aus den Unternehmen, und den Entwicklern, die es dann quasi umsetzen, nutzen dann auch so alle Möglichkeiten irgendwie, wie man so dezentrale Teams über Issues und ähnliche Sachen organisiert, um das halt hinzubekommen, weil natürlich die Leute sich in ganz vielen Fällen noch nie in echt gesehen haben. Das heißt, das ist halt auch viel Moderation, wie bringe ich die zusammen, immer mal wieder alle abholen, auf einen Standpunkt bringen, dass man das einfach hinbekommt. Und das ist so, ich sag mal, die Blaupause, das ist je nach Thema und je nach Unternehmen und je nach Konstellation immer ein bisschen anders, aber das ist eigentlich so, ich sag mal, das grobe Vorgehen, was wir versuchen.
Was da ja ein spannender Effekt ist, das hattet ihr auch erklärt, als wir damals gesprochen haben, wenn ein Thema jemandem wichtig ist, dann geht er da rein. Und wenn er möchte, dass es so gestaltet wird, dass es ihm sehr gut passt, dann ist er der Treiber. Und wenn jemand, also es gibt wenig so passive Mitschwimmer wahrscheinlich oder sowas, ne? So entweder engagiere ich mich für was und mir brennt es auch unter den Nägeln, dass das gelöst wird. Oder ich halt mich da raus, weil ich habe den Prozess nicht bei mir, ne? Mich interessiert es nicht. Und dann baut halt eine IT-Abteilung zusammen mit einer anderen etwas, wo Nummer 3 und Nummer 4 derjenigen, die sich beteiligen, sich dann eher zurückhalten, aber dann auch eher davon profitieren, dass es schon mal gelöst ist, wenn sie es irgendwann brauchen. Und das ist so ein sehr spannendes Open-Source-Prinzip, was wir da kennengelernt haben. Ja. Carina, nochmal in deine Richtung. Jetzt kommen da verschiedenste Unternehmen zusammen. Ihr habt ja vorhin so die Gründer genannt mit Renus Daxa-Schenker, Duisport, wer so ein bisschen, also du, Tobias, ich glaube, du müsstest fast alle kennen, also vom Duisport und so weiter. Aber das sind sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen dahinter, vermute ich mal, ne? Oder das sind wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Organisationen. Schenker ist aus der Bahn entstanden und so weiter und so fort. Das müsst ihr ja auch irgendwie wertetechnisch zusammenbekommen, damit da gut harmonierende Teams draus werden. Wie schafft ihr das?
Das stimmt, und es wird ja tatsächlich noch komplexer, weil die Gründer, das sind ja alles große Riesen, sage ich mal. Ja, aber wir haben ja mittlere Unternehmen mit dabei, wir haben kleine Unternehmen mit dabei, wir haben Startups mit dabei, aus Deutschland und international, wie gesagt. Ja, also es ist halt beliebig komplex, aber sie alle eint halt sozusagen der gleiche Schmerz, ja, und alle können sich so unter dieser Vision der Open Logistics Foundation vereinen und sich dazu committen, dass sie daran gemeinsam arbeiten. Und wir merken ganz, ganz oft, dass die Leute, die zu uns kommen, schon lange auf der Suche nach einer Antwort sind, nach so einem Hafen, ja, wo man sich mal austauschen kann. Und den finden sie dann glücklicherweise oft bei uns. Und man muss ja auch sagen, dass eine Mitarbeit bei uns ist ja tatsächlich mit einem Mitgliedsbeitrag pro Jahr verbunden. Das heißt, wenn ich Mitglied werde, dann habe ich vorher innerhalb meines Unternehmens ganz viel darüber diskutiert, bis hin zum Management, Vorstand, wie auch immer, alle mit ins Boot geholt, um die Entscheidung zu bekommen, ja, wir machen mit. Das heißt, da ist einfach schon vorher ganz viel Commitment passiert, bis sie tatsächlich diesen Schritt gegangen sind. Und ansonsten ist es halt einfach, glaube ich, das, was der Stiftung momentan ganz gut gelingt, ist, dass die sich einfach gegenseitig vertrauen. Und das liegt daran, dass alle tatsächlich mitarbeiten, dass kein Unternehmen das als reine Marketingkampagne sieht, sondern dass sie alle am Ende Code sehen wollen, um ihre Probleme zu lösen. und dass sie einfach der Stiftung vertrauen, dass sie halt aufgrund von, ich sag mal, radikaler Transparenz, ja, wir reden über, über Scheitern, genauso wie über Erfolge, wir versuchen die Leute zu matchen, tatsächlich so eine Kultur des Vertrauens aufzubauen, sodass das funktioniert. Und eine Unternehmenskultur, wie du sagtest, ja, die gibt es von Unternehmen zu Unternehmen, ist die unterschiedlich, aber, beziehungsweise und, bei uns treffen sich ja viele Gleichgesinnte im Sinne von, der Softwareentwickler darf endlich mal mit dem Softwareentwickler sprechen, der Kommunikator darf endlich mal mit der Kommunikatorin sprechen und so weiter. Und die wiederum matchen eigentlich tatsächlich immer sehr gut.
Also ist das denn wirklich, wenn man es verstehen möchte, so, ja, so ein Spielplatz für Interessierte, wo dann aber halt eben letzten Endes Unternehmenswerte mit eingebracht werden, aber halt eben nicht mehr politische Barrieren dahinter stehen, sodass ihr da in gewisser Weise eine neue Arbeitskultur schafft in eurem Umfeld. Das heißt also, ich schicke die Kinder raus auf den Spielplatz und ihr seid dann der Spielplatz, ne? Und da dürfen sie dann halt eben Sandburgen bauen, beziehungsweise logistische Prozesse dann halt eben angehen. Gebt ihr an der Stelle Werte vor? Also gebt ihr einen gewissen Rahmen, wie das zu funktionieren hat? Oder überlasst ihr das den Teilnehmern an der Stelle selbst, sich dort zu entwickeln und zu organisieren?
Also ich würde sagen, die Antwort ist beides. Wir stellen tatsächlich nicht nur einen Spielplatz zur Verfügung, sondern wir haben auch so ein paar Aufsichtspersonen dabei, die alle unter anderem kartellrechtlich geschult sind. Ja, Riesenthema, gucken wir drauf, damit halt die Regeln ganz klar sind, in welcher Form, über was dürfen wir uns überhaupt austauschen. Und ansonsten funktioniert es tatsächlich auch von sich aus. Und wir haben immer wieder den Effekt, ja, die Leute treten irgendwie der Foundation bei, kommen das erste Mal, das machen wir immer im Anfang des Sommers, Open Source Innovation Days ist unsere größte Mitgliederveranstaltung, alle treffen sich, die Leute kommen dahin und hinterher sagen sie, das hätte ich ja nicht gedacht, hier reden ja echt alle miteinander. Also ja, es funktioniert gut, auch ohne, dass wir da jetzt alle an die Hand nehmen müssen.
Und auch das ist ja so ein bisschen übernommen aus der Open-Source-Welt. Wir brauchten ihn noch nie, aber es ist gut, das trotzdem zu haben. Das heißt, wir haben auch so eine Art Code of Conduct, also ne, wo irgendwie klar die, ich sag mal, die Regeln des normalen Umgangs oder die Regeln, die eigentlich den normalen Umgang miteinander definieren sollten, dass jetzt hier niemand den anderen diskriminiert, beleidigt, ne, dass wir vernünftig miteinander umgehen. Dass wir natürlich irgendwie alle willkommen heißen. Also so diese typischen Sachen, sowas haben wir schon niedergeschrieben, weil ich glaube, es ist ganz gut, das nochmal für alle in Erinnerung zu rufen. Gab aber tatsächlich noch nie den Fall, dass wir das irgendwie hätten nutzen oder die Karte ziehen müssen. Im Gegenteil, so wie Carina es sagt, wir haben eigentlich das größte Lob von einem Kollegen auch nach dieser Veranstaltung bekommen, der nämlich dann sagte, er wäre auf der Veranstaltung gewesen und hätte sich gar nicht als Vertreter seines Unternehmens hier gefühlt, sondern hier würde es ja um die Inhalte und die Lösungen gehen. Das wäre, das hätte er nicht erwartet dafür, dass er das erste Mal da war. Und ich weiß gar nicht, ob er das so wahrgenommen hat, aber für uns war es irgendwie so der größte, das größte Lob, weil das ja eigentlich genau diese Community lobt, ne? Die Werte, die da gelten, dass es dazu führt, dass ich eben weg, nur wie du es gesagt hast, weg von diesen politischen Sichten oder von irgendwelchen Unternehmensgrenzen eher überlege, wie kann eine gemeinsame Lösung aussehen, die irgendwie allen hilft. Also ich glaube, das ist ja das Große, was es vereinigt, das, was unsere Partner machen, wird keine individuelle Lösung sein, die nur ihnen nutzt. Und allen ist ja klar, dass die Ergebnisse alle frei veröffentlicht werden. Da sind wir auch wieder, ne, bei dem Open-Source-Gedanken. Das heißt, alles das, was hier gemacht wird, wird am Ende, hat einen größeren Nutzen, hoffentlich, indem es einfach allen frei zur Verfügung gestellt wird. Jeder eingeladen ist, es zu nutzen, auch ohne Mitglied. Ich muss kein Mitglied sein, um die Sachen zu nutzen. Und das ist, glaube ich, das, was so, deswegen geht es so sehr stark um diese Community. Es gibt wenig kommerzielles Interesse in diesem ersten Sinn, in diesem ersten Zusammentreffen, weil es ja um allgemeine Probleme, ne? Eben das, womit ich kein Geld verdiene, geht. Und das ist, glaube ich, eine gute Grundlage, um ehrlich miteinander umzugehen.
Und das nochmal in Ergänzung. Wir als Geschäftsstelle halten natürlich auch einfach immer die Satzung ganz hoch, ne? Das spielt wieder in das rein, was wir ganz am Anfang hatten, zum Thema Governance und zum Thema Neutralität. Unsere Satzung ist auch das, was die Stiftung stark macht, ne? Und was unter anderem darin verankert ist, ist, dass jedes Mitglied in Abstimmungen beispielsweise, ja, wenn wir mal in so einen ganz normalen Akt in so eine Mitgliederversammlung gucken, jedes Mitglied hat eine Stimme. Das heißt, egal ob ich jetzt 50.000 Mitarbeiter habe oder 5, ja, meine Stimme zählt gleich viel. Und da ist ja schon sozusagen im Grundstein dieser Satzung verankert, wie wichtig jedes einzelne Mitglied ist, ne? Und das spürt man einfach.
Also die Großen machen sich dann, haben selbst verstanden, dass sie sich klein machen müssen, damit das Miteinander da so ein bisschen, also einen sehr fruchtbaren Boden bereitet, kann man sagen, ne? So, die Größe wird nicht ausgespielt von Unternehmen, was zumindest so die Machtposition angeht, sondern eher, was die Ressourcen wahrscheinlich angeht, ne? Okay.
Und das, ja. da gibt es ja auch diesen, also ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Eingangsidee, was hat das mit Open Source zu tun? Ich glaube, das Schöne bei Open Source ist, wer macht und umsetzt, der gibt die Geschwindigkeit und die anderen Dinge, die Rahmenbedingungen vor. Wer dabei ist und blockiert halt nichts, weil er wird die anderen nicht in der Entwicklung aufhalten. Also es ist ein sehr schönes Modell, womit ich quasi die Leute, die machen wollen, in eine bessere Position bringe und die Leute, die nicht machen wollen oder verhindern wollen oder, ne, eben nicht wollen, dass das irgendwie passiert, die haben halt kaum eine Möglichkeit, außer sie würden jetzt, ne, sehr destruktiv in den Code eingreifen, was wir natürlich auch über diese typischen Maintainer und anderen Rollen verhindern können. Aber ich glaube, das ist auch nochmal so dieses sehr, ich weiß nicht, ob man es basisdemokratisch nennen kann, aber dadurch ist, ne, dem Code ist egal, ob ich von einem Milliardenunternehmen komme oder ob ich aus einem Drei-Mann-Unternehmen komme. Das ist für, ne, die Codezeilen, die der Kollege schreibt, irrelevant. Und ich glaube, das ist da auch wieder so ein bisschen dieses auf technischer Ebene, das, was das so ein bisschen zusammenführt und irgendwie einfacher macht.
Wir haben jetzt sehr ausführlich darüber gesprochen, wie ihr euch sozusagen aufstellt, damit die Ergebnisse dann gut und effektiv werden. Jetzt gucken wir mal auf, um welche Lösung geht es konkret? Könnt ihr da ein bisschen einen Einblick geben, an welchen Themen wird konkret gearbeitet? Was ist vielleicht in welchem Status? Damit man da so ein bisschen als Logistiker greifen kann, an was für Lösungen arbeiten die denn? Wird mich das berühren oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben auch Themen, die alle mehr oder weniger berühren sollten. Unsere erste Working Group nennt sich Electronic Transport Documents. Da ist der ECMR verortet. Ich glaube, so das Projekt zum elektronischen Frachtbrief, das machen wir am längsten. Da sind wir wahrscheinlich auch am bekanntesten aktuell für. Das ist auch das Projekt, was technisch am weitesten ist. Also da haben wir wirklich ein gemeinsames Entwicklungsteam. Da arbeiten drei Organisationen oder mehrere Entwickler aus in Summe drei Organisationen zusammen. Wie gesagt, unsere Entwicklung ist öffentlich. Man kann da heute unter git.openlogisticsfoundation.org reinschauen, sieht sogar die Namen der Entwickler und aus welchen Unternehmen sie kommen. Das heißt, das ist sehr transparent, das funktioniert. Da ist der Plan, also jetzt sind wir natürlich auf die Mitarbeit oder auf die Arbeiten unserer Mitglieder angewiesen, aber der Plan ist schon, dass wir da bis Ende des Jahres was haben, was man, ich nenne es mal, operativ pilotieren kann. Also da ist schon die Idee, mehrere operative Linien auf die digitale Version umzustellen, um auch möglichst frühzeitig so Skalierungsfaktoren mit reinzukriegen. Wir haben ja Ende letzten Jahres schon mal einen Test mit Renus und Daxa zum ECMR gemacht. Da ging es so um ein paar hundert ECMRs, die darüber liefen. Über das, was wir jetzt sprechen, sind wir eher bei ein paar 10.000, was halt auch nochmal andere Anforderungen dann an die Umsetzung hat. Und das war auch tatsächlich der Großteil der Arbeit, der zwischen letztem Jahr und diesem Jahr lag, nämlich genau, ich nenne es mal, die Software zu industrialisieren. Es ging vor einem Jahr darum zu zeigen, dass es überhaupt zwischen Wettbewerbern dezentral funktioniert. Und jetzt haben wir quasi den Schritt gemacht, das, was wir da gelernt haben, in industriell nutzbare Software zu wandeln, die einfach zu betreiben ist, die möglichst wenig manuelle Aufwände irgendwie hat, wenn ich was ändern muss, die eben diese Skalierung hinbekommt. Da sind wir, glaube ich, wirklich auf einem guten Weg. Ist definitiv die Einladung, da mitzumachen. Auch die Runde, auch die Working Group ist spannend, weil wir da tatsächlich inzwischen Vertreter aus ich glaube, aus Litauen, aus Polen, aus Österreich, aus Belgien, aus den Niederlanden und natürlich aus Deutschland haben, was ungemein hilfreich ist, weil jedes dieser Länder wieder eigene Ansichten zu digitalen Frachtpapieren hat. Und dieser Austausch einfach selbst aus fachlicher Ebene total wertvoll ist, weil ich selten an diese Informationen aus erster Hand, wie das jetzt in Polen gelebt wird, komme, außer wir haben quasi einen Partner dabei, der das einfach kennt. Das zweite Thema, was wir haben, ist Digital Air Cargo, also Luftfracht. Da arbeiten wir mit der IATA zusammen. Da geht es um die Umsetzung des One Record Datenstandards. Da haben wir eine Open Source Implementierung zu dem One Record Datenmodell und zu dem One Record Data Hub. Das ist, ich würde auch sagen, nutzbar. Die IATA hat das in den letzten Jahren für alle Hackathons, die sie intern ausrichten, als Grund, als Basisinfrastruktur für One Record genutzt. Ich glaube, das ist in einem sehr guten Zustand, dass man das wirklich nutzen und weiterentwickeln kann. Da sind wir jetzt quasi auch gerade in dem Schritt, dass wir versuchen, vor allem die Luftfracht-Carrier zu überzeugen, mal gemeinsam in den Piloten einzusteigen, dass wir eben hier auch zeigen können, es funktioniert über Wettbewerber hinaus. Ich glaube, das ist immer der spannende, das ist bei all den Entwicklungen der spannende Teil. Wenn ich das bei mir in-house mache, dann habe ich viel weniger Probleme und stoße viel später auf die relevanten Probleme und Hindernisse. Sobald ich das zwischen Wettbewerbern mache, komme ich sehr früh auf die kritischen Punkte. Genau, das ist die zweite Working Group. Die dritte Working Group ist Open Customs Blockchain. Also, nachdem ich jetzt so lange schon rede, alle Working Groups sind natürlich auch mit allen beteiligten Unternehmen bei uns auf der Webseite aufgeführt. Also, wer sich das nochmal in Ruhe anschauen will, ist herzlich eingeladen, auf die Webseite zu kommen. In Open Customs Blockchain geht es um die, ich sag mal, wie können wir effizientere Zollprozesse gestalten? Das soll oder ist auch viel in Interaktion mit Behörden, wo wir auch gerade quasi so weit sind, dass wir eine technische Basis, ich sag mal so eine Art Proof of Concept haben und es jetzt auch darum geht, so eine komplette Supply Chain aufzusetzen, dass ich quasi vom Versender über die Zollabwickler, über die Behörden in das Empfängerland bis zum Endkunden quasi einmal mit echten Daten arbeite. Da sind wir gerade auch dabei, diese Use Cases zusammenzustellen und Partner zu gewinnen. Die nächste Working Group ist Track and Trace. Die ist noch relativ jung. Die wurde so, ich glaube, im März diesen Jahres gegründet. Da geht es wirklich um, auch da wieder sehr einfacher, pragmatischer Ansatz, gemeinsame Definition als Eventmodells für Tracking. Da kamen die Diskussionen auch auf den eben schon erwähnten Ideation-Workshops. Warum hat sich eigentlich jedes Unternehmen, jeder Versender, jede Plattform selber überlegt, wie die Tracking-Events auszusehen haben? Und bei fast allen ist der physische Prozess gleich, aber jeder hat andere Events dafür erfunden. Und das Problem ist, dass dadurch der Datenaustausch enorm schwer wird, weil ich nicht nur den Datenstandard wissen muss, sondern ich muss ja auch die dahinterliegende Definition oder den Prozess kennen. Sonst kann ich halt mit dem eigentlichen Datum relativ wenig anfangen. Und da haben wir gesagt, vielleicht wäre es mal wert, auf so eine Art minimalen Konsens zu kommen. Was ist eigentlich so eine Art minimales Eventmodell, auf das wir uns alle einigen können? Und die Idee auch hier ist jetzt nicht, die absolut innovativen und hochkomplexen Eventmodelle, die alle eine Berechtigung haben, irgendwie abzulösen. Aber vielleicht kann man es als Alternative anbieten. Ich kann mich entscheiden, nehme ich das, von dem das Unternehmen sagt, das ist super gut, mach das auf jeden Fall, oder nehme ich die etwas einfachere Open-Source-Variante, weil ich habe keinen Integrationsaufwand. Ich muss nichts implementieren, ich kann es einfach nutzen. Da sind wir tatsächlich gerade in dieser Definitionsphase, also ne, die gibt es noch nicht so lange, die Working Group, wo wir uns anschauen, was wären denn eigentlich so die Events, die wir brauchen. Und die Idee ist da wirklich, es so klein zu machen, dass wenn ich ein Event lösche aus unserer Liste, funktioniert gar nichts mehr. Also ne, so lange weglassen, bis alle sagen, bis hier geht's, noch eins weniger, das funktioniert nicht mehr. Und die letzte Working Group, die ist noch neuer, die ist aus August diesen Jahres. Da geht es um den Austausch von emissionsbezogenen Informationen in der Transportkette. Die Working Group heißt Enabling Logistics Decarbonization. Das Projekt ist Emissions Data Exchange. Das machen wir zusammen mit dem Smart Freight Center, die ja relativ bekannt sind für das GLEC-Framework und wie Messe ich eigentlich Emissionen in der Logistik, im Transport? Wie reporte ich die korrekt? Und da geht es auch darum zu sagen, wir wollen nicht definieren, wie die Unternehmen das messen müssen. Da gibt es eine ISO-Norm zu, das können die machen. Aber wie kommunizieren wir das durch die Supply Chain? Wenn ich eben, das habe verschiedene Vorunternehmen fahren für einen Logistikdienstleister, dann muss der Logistikdienstleister in der Lage sein, die Infos, die er kriegt, zu verstehen, zu konsolidieren und gibt diese an den Versender und an den Empfänger weiter. Und das ist quasi, da geht es auch wieder um die Harmonisierung dieses Datenaustausch. Da sind wir zum Glück noch sehr früh. Da gibt es eigentlich keine etablierten Sachen. Das heißt, das Problem dieser Eventmodelle aus der Working Group vorher gibt es hier noch nicht. Es gibt keine Lösung. Und da wollen wir jetzt quasi einfach einen proaktiven Vorschlag machen, in der Hoffnung, dass es dann eben nicht so eine heterogene Landschaft wird, sondern es vielleicht ein bisschen einfacher wird.
Und anhand der letztgenannten Working Group kann man noch mal ganz kurz skizzieren, wie wir arbeiten, weil das ist immer so die Frage, wie funktioniert denn das dann jetzt ganz konkret? Und gerade die letztgenannte Working Group wurde definiert oder das erste Mal dieses Thema aufgekommen ist letztes Jahr im November in dem Ideation Workshop. Da hat das erste Mal jemand gesagt, ich habe da einen großen Schmerz, ich möchte daran arbeiten. Ja, das ist, es geht um Standard, das ist kein Businessmodell. Ganz viele haben gesagt, sehe ich genauso. Und dann hat es tatsächlich 8 Monate gedauert. Und man muss sagen, nur bis wir einen Working Group Lead dafür gefunden haben, der da entsprechend Ressourcen reinstellt, bis viele weitere Mitgliedsunternehmen gesagt haben, intern verabschiedet haben, das ist für uns ein Thema, an dem wir arbeiten möchten, wo wir Ressourcen reingeben möchten, wo wir Netzwerkpartner gefunden haben. Und wo tatsächlich bis hin zu dem konkreten Scope dieses Projektes alles definiert wurde. Und wenn man sich dann mal vorstellt, ich weiß nicht, Andreas, wie viele Partner sind dabei? Ich glaube 11 oder 12, also richtig viele. Ja, das dauert, bis die sich alle irgendwie konkret auf einen Nenner einigen konnten. Und das zeigt ganz gut die Geschwindigkeit, die das Netzwerk mittlerweile hat. 8 Monate klingt erstmal viel, aber unter den genannten Rahmenbedingungen würde ich sagen, sind wir da zeitlich echt ganz gut dabei mittlerweile.
Das ist auch so ein bisschen, was ich rausgehört habe, ne, von deiner oder von euren Erläuterungen letzten Endes. Wenn ich ein Thema habe, kann ich damit gerne ankommen, aber ich brauche nicht erwarten, dass mein Thema in 6 Monaten gelöst ist, ne? Sondern erstmal brauche ich überhaupt jemanden, der mein Thema auch hat, in dem Sinne dann halt eben entsprechend supportet. Dann müssen wir, und das ist ja das, was du wahrscheinlich gerade meintest mit diesen 8 Monaten, wir müssen überhaupt erstmal ein Verständnis dafür schaffen. Was ist denn überhaupt euer Thema? Sprechen wir von dem gleichen? Du hattest vorhin das Stichwort Yard-Management genannt, Andreas. Was ist denn für euch Yard-Management? Was ist für uns Yard-Management? Und wo finden wir halt eben eine Definition, die für uns beide passt? Und dann muss ich halt eben entsprechend Interessierte finden, die dort hineinarbeiten, also die Interesse daran haben, da hineinzuarbeiten. Und dann geht es halt eben entsprechend los. Ne? Wir hatten damals in der Folge, die wir gemacht haben, hatten wir auf eurer Seite genau dann halt eben reingeschaut in diese einzelnen Working Groups, wo eine Dokumentation in gewisser Weise da ist. Die ist jetzt also nicht auf wissenschaftlichem Level oder sonst irgendwas. Ne? Es ist halt eben eine reine Information, woran arbeiten wir, wo soll das Problem gelöst werden, und wer möchte, kann halt eben da entsprechend mit reinkommen. Heißt aber, wie gesagt, mein Problem wird nicht in 6 Monaten gelöst, aber mein Problem wird vielleicht in 3 Jahren gelöst. Und mit dieser Problemlösung schaffe ich halt eben eine Lösung für die komplette Branche, die dann, wie lange auch immer, sei es Jahrzehnte, dann halt eben unter Umständen Bestand haben mag. Das heißt, ich bin nicht eigennützig, sondern ich bin gemeinnützig unterwegs und schaue dann halt eben, dass ich meinen Anteil da halt eben dann entsprechend einbringe, um die Lösung voranzutreiben. Finde ich sehr spannend. War für mich jetzt gerade so der Punkt, das halt eben dann auch nochmal aufarbeiten oder beziehungsweise zu verstehen. Ne? Weil da leiten wir dann so ein Stück weit über auf das nächste Thema oder auf die nächste Frage. Jetzt bin ich jemand, der diesen Podcast hört. Jetzt bin ich jemand, der vielleicht ein Thema hat, vielleicht auch gerade sich von einem angesprochen fühlt, was ihr als Beispiele gerade gebracht habt. Wie kann ich an der Stelle dann halt eben irgendwie für mich bewerten, dass es Sinn macht, mitzumachen? Wie kann ich dort einsteigen? Wie funktioniert das?
Also tatsächlich ist es meistens so, dass wir mit den interessierten Unternehmen oder Personen uns einfach zusammensetzen, also tatsächlich physisch oder auch virtuell. Denn die Argumente, sind manchmal die gleichen, aber teilweise sind sie halt auch einfach sehr spezifisch und wir versuchen einfach für jedes Unternehmen den besten Mehrwert rauszuholen. Von daher, man kann sich auf unserer Internetseite aufschlauen, man kann sich unsere Magazine runterladen und lesen, man kann im GitLab nachschauen, wo wir stehen. Letztendlich stehen aber wir auch da von der Geschäftsstelle einfach immer bereit, ins Gespräch zu gehen, um tatsächlich zu gucken, macht eine Mitgliedschaft wirklich Sinn für denjenigen, ja, und womit können wir am besten gemeinsam starten, um auch schnelle Erfolge da zu erzielen.
Das ist super spannend, was ihr erklärt, weil ich glaube, es setzt immer da an. Also jetzt gibt es ja schon viel Digitalisierung in der Logistik und wahrscheinlich hat der eine oder andere Hörer auch schon selber Projekte durchgeführt, aber spürt, wenn ich an die Unternehmensgrenze komme, ist meine Macht begrenzt, ist mein Einfluss begrenzt, ist meine Wirkungsmöglichkeit begrenzt. Und ich habe jetzt den Eindruck aus dem, was ihr erklärt und auch Andreas aus dem, was du so an Working Groups genannt hast, eigentlich setzt ihr genau da an, wo der Einzelne als Unternehmer nicht mehr weiterkommt, weil er eben den Standard für die Branche nicht selber vorgeben kann oder auch alleine, also beim Thema Blockchain gab es die Diskussion mal, ne, als sich dann Unternehmen mit Blockchain beschäftigt haben, wo dann aber nach einem Jahr erkannt wurde, warum beschäftige ich mich als Unternehmen, was vielleicht nicht Walmart oder nicht Amazon ist und selbst da hatte es Grenzen mit Blockchain. Es macht keinen Sinn, dass ich was vorgebe als Mittelständler, als jemand, der nur einen gewissen Anteil an dem Kuchen hat. Und da ist es jetzt super interessant, eure Initiative zu sehen, weil sie da eine Lösung anbietet. Nämlich tut euch zusammen und baut was und bietet eine Lösung für die, die vielleicht noch gar nicht so weit gekommen sind, um auf das Problem zu stoßen, aber es ist dann schon vorhanden. Also vielen Dank fürs Erklären. War mega gut. Damit man euch noch ein bisschen besser kennenlernt, haben wir noch die vorletzte Frage. Ich nenne es mal mongolisches Buffet mit 8 Köstlichkeiten. Also wir haben einfach 8 Schlagworte so ein bisschen aus eurem Umfeld gesammelt. Also ich hoffe, es ist richtig getroffen. Wir gucken ja da immer so ein bisschen, was gibt Google her, was gibt das Internet her. Und ich würde jetzt einfach mal 8 Begriffe nennen und ihr dürft euch raussuchen, wer darauf antwortet. Eigentlich müsst es immer einen passenden Fit geben. Ich lege einfach mal los. Das erste Wort ist easy, wisst ihr wahrscheinlich beide was dazu. Innovation, was heißt das für euch? Was ist euer Statement dazu?
Ich glaube, dass die starken Innovationen ein Netzwerk brauchen. Klar braucht es immer einen Vorreiter, aber ich glaube, sie brauchen ein Netzwerk, um stark werden zu können.
Okay, nächste ist Frisbee.
Sommerstrand im Urlaub.
Ich wollte gerade sagen, da kann ich nicht so viel mit anfangen.
Okay, also dann habe ich irgendwo mal was falsch aufgegriffen. Ich dachte, da war jetzt ein Link da. Dann das Thema Vernetzung. Das hatten wir heute auch schon ein paar Mal.
Ich glaube, das ist klar. Jetzt nach der Stunde Gespräch sollten unsere Beziehungen dazu, glaube ich, absolut klar sein.
Okay, dann im Gegenzug zur Innovation Oldtimer. Und wenn ja, warum?
Weiß ich auch nicht, wie ihr drauf gekommen seid. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man auch da viele Sachen irgendwie lernen kann und vor allem auch sieht, dass vielleicht manchmal auch, ich sage mal, klassische Ansätze nicht immer falsch sind und man nicht immer die absolute Lösung braucht, die vollgestopft ist mit Technik und vielleicht manchmal die einfachen Dinge einen auch ans Ziel bringen, vielleicht sogar schneller und zuverlässiger.
Okay, also da hatte ich zumindest das richtige Schlagwort, da hatte ich dich in Verbindung mit Oldtimer-Autos irgendwo, hast du da Spuren hinterlassen im Netz, glaube ich. Dann kommt das Thema Lieblingsfluss.
Na, da müssen wir natürlich antworten, Ruhr als Ruhrgebietskinder.
Okay, oder der Materialfluss wäre vielleicht noch möglich gewesen, aber gut. Dann haben wir Dortmund.
Dortmund, ich bin tatsächlich in Dortmund geboren, habe in Dortmund studiert und arbeite jetzt in Dortmund. Ich bin nicht viel rumgekommen, könnte man sagen. nichtsdestotrotz glaube ich, ist Dortmund spannend, weil immer die Frage aufkommt, warum Dortmund und Logistik? Also Dortmund hat zwar einen Hafen, einen sehr kleinen Hafen, und ist aber auch jetzt nicht so die Hochburg der großen Logistikunternehmen, aber ich glaube, Dortmund ist stark und das ist genau dieser Punkt zu Innovation und zu Vernetzung, die ja bei euch auf der Liste auftauchen, ist einfach ein hochinnovativer Standort. Ich glaube, wenn man sich da auch anschaut, wie viele Startups aus der Logistik die letzten Wochen aus Dortmund gekommen sind, in aller Munde sind, das zeigt es so ein bisschen. Und ich glaube, Richtung Vernetzung, die Stärke von Dortmund ist, dass es nicht einen großen Player gibt, der alles dominiert, sondern dass es ein Ökosystem gibt. das Ökosystem bestehend aus der Technischen Universität, natürlich aus dem Fraunhofer IML, aber auch aus dem Digital Hub Logistics in Dortmund, aus den Startups, die rundherum sitzen, aus uns natürlich, uns dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, das ist die Stärke von Dortmund, die nicht so eine aus dem klassischen Logistikverständnis kommt, sondern wirklich aus diesem, wie kann Forschung über Innovation irgendwie in den Markt gebracht werden. Und ich glaube, da ist Dortmund einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie sowas funktionieren kann.
Okay, dann was wurde aus dem Internet der Dinge?
Vermutlich auch an mich gerichtet. Ich glaube, das Projekt, auf das du beziehst, das haben wir 2007, um das mal in so einen Kontext, noch bevor das iPhone auf den Markt kam, haben wir zum Internet der Dinge geforscht und da kamen tatsächlich ganz viele Sachen raus, die heute hochrelevant sind. Sendende Boxen, autonome oder dezentrale Steuerung von Materialfluss und Fahrzeugen, das kam alles damals schon auf. Ich glaube, damals waren wir noch in der gegensetzten Situation wie heute. Heute kann man sagen, die Technik ist nie ein Bremsklotz. Die technologische Entwicklung ist so weit, eigentlich alles, was ich mir vorstellen kann, kann ich technisch umsetzen. Zumindest so auf die Logistik bezogen. Damals war es genau umgekehrt. Also wir sind einfach an die Grenzen gestoßen. Ne? Ich weiß noch, unser erster autonom funkender Behälter hatte eine Autobatterie drin. Das heißt, das Ding war leer, schon so schwer, dass das keiner benutzen wollte. Und selbst damit hat der nur eine halbe Stunde senden können. Wenn ich mir heute anschaue, was technisch möglich ist und ne, dass ich jahrelange Laufzeit von solchen Systemen umsetze. Das heißt, ich glaube, das war damals ganz viel Pionierarbeit. War wie Forschung, glaube ich, sein muss, ein paar Jahre voraus. Zeigt aber, dass wir die ganzen Entwicklungen, die es heute quasi zu kaufen gibt, zeigen eigentlich, dass wir damals da auf einem sehr guten Weg waren.
Okay, und letzten zwei, drei Worte, zentral oder dezentral und oder?
Ich würde sagen, an vielen Stellen dezentral. In einer Zeit, wo wir immer nach resilienten und nachhaltigen Lösungen suchen, glaube ich, muss jeder mitspielen und muss es die zentral funktionierende Lösung geben.
Sehr cool. Vielen Dank für die Eindrücke zu den Begriffen, für eure Definitionen oder die Geschichte dazu. Es ist in der Tat so, dass wir vor Interviews da immer gerne im Internet ein wenig auf die Reise gehen und mal schauen, welche Spuren der Gast oder die Gäste dort hinterlassen haben. Meistens kommen da immer ganz spannende Geschichten raus und ja, dass Dortmund gerade in der Startup-Szene nicht ganz so belebt wie Berlin ist, aber auf jeden Fall in der logistischen Startup-Szene sehr, sehr aktiv ist, weiß ich. Das wissen wir einerseits von dem, jetzt hätte ich schon fast wieder Messe gesagt, ne, vom Intracamp Logistik, andersrum, vom Testcamp Intralogistik, was in Dortmund stattfindet. Aber selbst ich war also auch mal bei irgendeiner Veranstaltung dort oben, wo es also um die Auszeichnung von logistischen Startups ging. Ist eine sehr spannende Bewegung, die da quasi hier im Ruhrgebiet oder in NRW dann halt eben auch entsprechend mit dran ist. Andreas hat es angekündigt, er hat die vorletzte Frage, ich habe die letzte Frage. Die letzte Frage ist immer obligatorisch an unsere Gäste. Wir wollen von euch einen kleinen Tipp für unsere Hörer entlocken, was euch auf dem Weg geholfen hat. Insofern die Frage zuerst an dich, Carina: Welches Buch, Film, Podcast oder was auch immer für ein Medium, es darf auch gerne eine Person, ein Event sein, hat dich auf deinem Weg so inspiriert, den Weg so zu gehen? Hast du da irgendwas, was du mit uns teilen möchtest?
Ja, ich habe tatsächlich ein Buch. Das habe ich ungefähr vor einem Jahr gelesen. Das ist die Biografie von Margarete Steiff. Das scheint jetzt erstmal so ein bisschen off-topic. Ich würde es aber jedem empfehlen, denn dieser Mut, ja, dieses Selbstvertrauen und diesen Ehrgeiz würde ich jedem wünschen, der tatsächlich etwas transformieren will, wie beispielsweise die Logistikbranche. Von daher, wer Zeit hat, würde ich echt empfehlen, da mal reinzulesen.
Sehr cool. Vielen Dank. Packen wir unten in die Shownotes. Andreas, hast du etwas, was du mit uns teilen möchtest?
Genau, ich würde was nicht auf der Liste steht, ich würde Veranstaltungen empfehlen. Nicht in dem werblichen Sinne, aber ich glaube, wir waren jetzt öfter und auch vorher schon Teilnehmer auf bestimmten Open-Source-Konferenzen. Und ich glaube, wenn man mal erleben will, was, und das ist ja ein viel genutzter Begriff heute, wie eine wirklich diverse Community aussieht, bei der es egal ist, wo ich herkomme, was für eine Sprache ich spreche, was für eine Hautfarbe ich habe, welche Religion ich habe, der muss tatsächlich in diese Open-Source-Welt eintauchen, weil ich glaube, da ist das Schöne, es geht um den Inhalt. Und das merkt man auf vielen von den Open-Source-Veranstaltungen, dass da einfach Leute sind, die brennen für die Sache und denen sind irgendwelche politischen Querelen egal, die wollen gemeinsam ein Problem lösen. Und ich glaube, da können sich viele Branchen was von abschneiden, weil es einfach ein sehr faires und offenes Miteinander ist mit Regeln, die nicht ausgesprochen werden müssen, weil sie für alle klar sind. Und das würde ich mir für viele Themen in so einem konstruktiven Umgang einfach wünschen, weil ich glaube, das kann man nicht künstlich erzeugen, das muss irgendwie aus der Community kommen. Und ich finde, das ist sehr inspirierend. Gerade wenn man aus so einem harten Business-Umfeld kommt, ist das echt eine schöne Alternative, mal was anderes zu sehen.
Gibt es da Events, die du empfehlen kannst?
Also ich kann eins empfehlen, auf dem wir letztes Jahr tatsächlich waren. Ist ganz spannend, weil es auch in Deutschland ist, ist die FOSS Backstage. Findet immer in Berlin statt und da geht es tatsächlich geht es um die gesamten Themen rund um Community. Wie sorge ich dafür, dass meine Community lebt? Was gibt es da für Probleme? Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht? Und das ist wirklich ein spannender Treffpunkt, wo man viele Leute kennenlernt, die man so im Businessumfeld nicht treffen würde. Ich glaube, damit haben wir uns bestimmt 2 Freitickets verdient für die nächste Veranstaltung, für diese Werbung.
Na, es ist ja, also Open Source ist ja, gerade als du die Definition dazu sagtest, ist ja immer dieses, in den letzten, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahren hat sich ja die Industrie, der Handel vor allen Dingen darauf halt eben konzentriert, wie soll man das sagen, ein MVP oder Herausstellungspunkte der eigenen Firma halt eben herauszuarbeiten. Und da fällt es dann natürlich schwer, ein Schritt zurück ist die falsche Definition, ne? Aber halt eben quasi den Gedankenraum zu erweitern in dem Moment, dass ich gemeinschaftlich mit anderen vielleicht größere Sprünge machen könnte, als wenn ich sie halt eben entsprechend alleine mache. So. Und wenn man da halt eben dann überhaupt anfängt und dann, also was weiß ich hier, Open Source Logistik oder sonst irgendwas googelt, dann ist halt eben immer nicht ganz klar, wo man am Ende landet. Von daher vielen Dank für den Tipp. Packen wir dann auch mal unten in die Shownotes rein. Ich war selber noch nie auf so einem Event. Vielleicht müsste ich das mal tun, um da dann halt eben vielleicht auch in die Welt etwas tiefer abzutauchen. In diesem Sinne sind wir am Ende angekommen. Wir haben gleich die Stunde voll gemacht. Es kam mir ehrlicherweise deutlich kürzer vor. Insofern vielen lieben Dank für alles das, was ihr mitgebracht habt. Von der Definition her, vom Tiefeinsteigen, aber auch dem letzten Part euch dann so ein bisschen kurz vorzustellen. Natürlich verlinken wir euch die Open Logistics Foundation, als auch euch dann halt eben entsprechend mit LinkedIn-Profile oder irgendwie sowas, ne, so dass man euch also dann mit dem Kontext zu dem Podcast dann auch direkt ansprechen kann, wenn da Interesse besteht. Dann werden sie bei euch geholfen. Da bin ich mir ganz sicher. Vor allen Dingen nach dem Podcast heute können ja eigentlich keine Fragen mehr offen bleiben. Aber gut. Vielen Dank, liebe Hörer, dass auch ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wie gesagt, wir packen unten alles in die Shownotes rein. Wenn Fragen sind, gerne an die beiden Gäste. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, freue mich, bedanke mich und wünsche euch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.